Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo zusammen, willkommen im Stammtisch. Ich bin Evelyn vom RefLab. Bei mir im Studio sitzt heute der Thomas Schuffelberger. Hallo Thomas.
Hallo.
Du bist Leiter von der Aus- und Weiterbildung von der Pfarrpersonen im sogenannten Konkordat. Das ist quasi der grösste Teil von der Kirchen in der Deutschschweiz.
Genau, alle Deutschschweizer Kirchen außer Bern.
Okay. Und der Felix Reich, sonst der Host von dem Stammtisch und Chefredakteur von der Zeitschrift Reformiert. Hoi, Felix.
Hallo.
Guten Morgen. Hey, die Diskussion ist ja eigentlich auf Facebook entstanden. Thomas, du hast einen Artikel geteilt von ref.ch und der Felix hat den kommentiert. Kannst du ganz kurz sagen, um was ist es dort gegangen?
Also es ist darum gegangen, um die Situation in den Kirchengemeinden bezüglich der Arbeitssituation von Pfarrerinnen und Pfarrer oder auch von der Zufriedenheit von Pfarrerinnen und Pfarrer. Und es ist dann ein Beispiel porträtiert von einem Pfarrkollegen, der sehr leidet in seiner Kirchengemeinde, in seiner Arbeit, und ist sozusagen seine Geschichte ist, beschrieben. Und in diesem Zusammenhang hat dann die Journalistin mit mir geredet, so zur Fragestellung, wie ist das eigentlich mit diesen Arbeitssituationen, mit den Strukturen, mit der Zufriedenheit von Pfarrerinnen und Pfarrern, auch noch mit Hinblick auf eine neue Generation, die kommt, und auf den Nachwuchsmangel, der eben auch spürbar ist momentan. Und ich habe ein paar Sachen dazu gesagt, auch zum Reformbedarf, auch zum Milizsystem, das in der reformierten Kirche bei uns sehr präsent ist. Und das hat nachher dann, also ich habe den Artikel geteilt und das hat nachher wahnsinnig viel Resonanz ausgelöst.
Das Milizsystem, das sind vor allem Kirchenbehörden gemeint, also Kirchenpflege, die ja aus sogenannten Laien bestehen. Und das ist genau so ein Schlagwort gewesen. Es sind Begriffe wie Professionalisierungsbedarf und eben Laiengremien. Felix, du hast dich an diesen Stichwörtern gestört.
Genau, du hast jetzt gerade schon so die... also ich weiß nicht mal, ob das im Artikel selber ist oder in der Diskussion nachher, wo daraus entstanden ist. Und da gebe ich zu, da ist eine gewisse Betroffenheit drin. Also einerseits, als ich bei Reformiert angefangen habe, ich bin der erste Chefredakteur bei Reformiert, der nicht Pfarrer ist. Und das ist so der Gruf gewesen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, mein Studium sei nicht Theologie. Ich weiss nicht, an welcher Uni das gelehrt wird, aber das hat so in gewissen Kreisen eine wahnsinnige Rechtfertigung braucht, dass man jetzt da einen nimmt, der nicht theologisch. Und ich finde, das ist ja die eine Betroffenheit. Und das andere ist, dass ich jetzt, ich finde es sehr spannend gewesen. Eben im Job sind ja nicht viele kirchliche Ämter vereinbar, aber eins, was ich finde, ist vereinbar, ist die Pfarrwahlkommission. Ich war bei mir im Kirchenkreis in der Pfarrwahlkommission gewesen. Und das ist ja auch ein sogenanntes Milizgremium. Und dort habe ich einfach gemerkt, wie wertvoll das ist, wenn Leute aus ganz unterschiedlichen Branchen irgendein Abteilungsleiter von der Swisscom oder whatever dort dabei ist und ganz viele Kompetenzen einbringt in Personalsuche, in Bewerbungsgespräche. Und wenn man dann sagt, sogenannt, man muss professionalisieren, dann denke ich immer so, hä? Also ganz viele sogenannte Laien bringen sehr viel Professionalität ein. Und ich kann durchaus verstehen, dass es schwierig ist, dass es Konflikte geben in Gemeinden, das ist völlig klar. Aber mir ist es manchmal, oder häufig geht es mir einfach zu schnell, um das Abschieben auf den Gap Laien, wo sie ja eben, ich finde, beim 500-jährigen Reformation, also 500-Jahr-Jubiläum von der Reformation haben wir ja gerne über das Priestertum aller Gläubigen geredet. Darum würde ich jetzt behaupten, es gibt eh keine Laien bei den Reformierten. Aber man ist dann sehr schnell, das auf das abzuschieben, auf den Gap und nach Professionalisierung zu rufen. Und wenn man aber genauer nachschaut, welche Konflikte, also was die Ursachen sind von Konflikt. In dem Artikel ist zum Beispiel ein Konflikt genannt worden, wo ich jetzt würde sagen, hat null mit dem zu tun, sondern jetzt sind es eher Fachpersonen gewesen, die nicht zu Gang gekommen sind miteinander, wo im Team nicht haben können arbeiten, wo das eigentlich das der Grund ist, wo ich jetzt behaupte, wahrscheinlich noch neben anderem, warum das so total verhärtet gewesen ist. Und das, oder mir geht es manchmal ein bisschen schnell, das auf das zu schieben.
Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten in der Diskussion. Genau. Ich möchte aber gleich noch ganz kurz fragen, für mich als Laie, was jetzt so die Behörden und Strukturen angeht. Thomas, kannst du ganz kurz erklären, wie funktioniert eigentlich die Struktur von der Kirche im Kanton Zürich?
Also im Kanton Zürich und auch darüber aus, in den meisten Kantonalkirchen funktioniert es genau gleich, nach dem sogenannten Zuordnungsmodell. Oder in anderen Kantonen heisst es auch die partnerschaftliche Gemeindeleitung. Und es ist sehr ein reformiertes, und ich oute mich gerade, ich bin Fan von diesem Modell, ein sehr reformiertes Modell, wo eben eine Kombination macht in der Leitungsverantwortung von Kirchengemeinden zwischen ehrenamtlichen Menschen, die reingewählt werden von der Gemeinde, die auch tatsächlich Mitglied sind von der Gemeinde, und am System, wo meistens Pfarrerinnen und Pfarrer dabei sind, in gewissen Kantonen auch noch weitere Mitarbeitende. Und die müssen in diesem Zuordnungsmodell miteinander Kirche leiten.
Sind denn da die Rollen klar verteilt?
Sie sind nicht ganz klar verteilt. Das ist je nach Kirchenordnung anders. Und auch in der Zürcher Kirchenordnung, wenn man die ganz genau liest, ist es nicht immer ganz bis ins Letzte klar. Und darum ist es ein anspruchsvolles Modell. Ich bin nicht so sicher, ob es einfach nur ein Schönwettermodell ist, so wie es in dem Artikel dann beschrieben war. Ich finde, es hat das Potenzial auch in schwierigen Zeiten. Aber es hat einen gewissen Reformbedarf, denke ich. Es ist an sich ein gutes Modell, nicht ganz einfach.
Jetzt fällt mir gerade auf, wenn du das so erzählst, dass ich eigentlich den Eindruck habe, ich bin ja selber im Theologiestudium und auch in dieser Ausbildung zur Pfarrperson, da sind eigentlich ganz viele sind so Alpha-Tiere oder EinzelkämpferInnen. Und so war der Beruf ja auch sehr lang gewesen, über Jahrhunderte war der Pfarrer allein gewesen. Ist denn die Zuordnung und das Team fähig sein und das Zusammenarbeiten mit Behörden, ist das ein Thema in der Ausbildung? Oder müssten sich da nicht Pfarrpersonen auch selber, Felix, du hast das auch angesprochen, selber auch an der Nase nehmen, dass man gut zusammenarbeiten kann?
Definitiv. Also der Pfarrberuf genauso überhaupt wie die ganze Kirche, denke ich, ist in einer Metamorphose. Also es geht jetzt nicht einfach um ein bisschen Veränderungen und so, sondern wir haben den Eindruck, wir stehen in einer Zeit, wo tatsächlich der Beruf einfach wie sich grundsätzlich verändert. Und eine Veränderung, die man feststellen kann, ist genau die Team- oder sagen wir Bewegung so zu Netzwerkkultur oder Netzwerkarbeit in jeder Hinsicht. Also einerseits Teams innerhalb von der Pfarrschaft werden grösser durch die Zusammenlegung von kleinen Gemeinden. Das Einzelpfarramt ist eigentlich aussterbend. Das gibt es noch in gewissen Randregionen. In vielen anderen Kantonen gibt es gar keine Einzelpfarrämter mehr. Aber auch im Hinblick auf multiprofessionelle Zusammenarbeit, also Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Berufsgruppen. Das ist auch oft vernachlässigt worden bis jetzt.
Also wie zum Beispiel Sigrist, Musikerinnen und so weiter.
Genau, man hat immer so gedacht, Einzelpfarramt ist quasi etwas für Alpha-Tierli und Einzelkämpfer. Dabei, im Grunde genommen, ist der Pfarrberuf schon immer ein Teamberuf. Also man hat schon immer mit dem Organist und mit der Sigristin müssen zusammenarbeiten. Aber jetzt kommt schon einmal eine neue Bewegung rein, wo man einfach auch merkt, für gewisse komplexe Fragestellungen, wo sich Gemeinden drin befinden, braucht es wirklich ein verbindliches und strukturiertes und systematisches Zusammenwirken mit den verschiedenen Kompetenzen, die in den Kirchenberufen und auch im ehrenamtlichen Leitungsgremium vorhanden sind.
Ja, da wollte ich gerade einhaken, eben das Zuordnungsmodell, also dass der Pfarrer oder die Pfarrerin einfach ein Einzelkämpfer wäre und irgendwie so der Chef von der Gemeinde oder die Chefin von der Gemeinde, das ist tatsächlich ja nie so gewesen. Also ich bin ja im Pfarrhaus Matal aufgewachsen und habe dort quasi in ethnologisch, wie man sagen, teilnehmen an Beobachtung können schauen, wie das so ist, so das ganz klassische Einzelpfarramt. Und dort ist ja auch so, dort ist eben mit der Kirchenpflege, mit den Angestellten sind es dort noch nicht gewesen, dort hat ja niemand irgendwie das 100% Pensum gehabt auf dieser Seite. Das ist ja immer, glaube ich, eine Herausforderung vom Pfarrberuf. Das ist überhaupt nicht neu. Interessanterweise neu ist eher, dass Pfarrteams untereinander sich müssen finden, dass dort verschiedene Teilzeit, also ist meine Beobachtung, dass Teilzeitpensen gibt in den Pfarrteams, unterschiedliche Verteilungen, mehr Koordination. Also wenn ich so mit Pfarrerinnen und Pfarrern rede, ist das auch wirklich eine Herausforderung, sich untereinander zu finden, sich gegenseitig abprofilieren, Und nicht das Gefühl haben, weil der eine mehr Licht hat, habe ich mehr Schatten, sondern sich am Licht vom anderen freuen und vielleicht sich daneben stellen oder irgendwie so. Das dünkt mich, ich glaube, darum war so mein Reflex gewesen, es ist zu billig, das verantwortlich zu machen und zu sagen, das ist die Schwierigkeit von dieser Metamorphose. Und noch ein Gedanke, der wirklich mega wichtig ist, und da können wir vielleicht auch noch darauf zurückkommen später. Eins, so ein Killer-Argument in Bezug auf Kirchenpflegen ist ja immer, man findet niemanden. Also man hat keine Auswahl und es stimmt, das ist schwierig, weil bei gewählten Leuten, die sind einfach gewählt. Da kann man nicht sagen, du musst noch ausbilden oder so. Die sind einfach gewählt. Die können sagen, ich habe keine Ahnung, was das Zuordnungsmodell ist. Ihr bietet zwar super Kurs an, die Landeskirche, aber wie es so ist, die absolvieren die, die es tendenziell nicht nötig hätten oder ein bisschen nötig. Die es richtig nötig haben, kommen nicht. Also das ist ein Grund, ist quasi ein demokratisches Problem, wo ja die politischen Gemeinden auch haben. Das ist klar. Aber das Auswahlkriterium, das finde ich auch einfach für Kirche kein Argument sein, weil auf der Pfarrseite haben wir auch keine Auswahl. Also wir haben ja nicht irgendwie 50 Bewerbungen, wenn eine Gemeinde Pfarrstelle ausschreibt, sondern die kann man einer Hand abzählen und also das ist einfach so. Also eben, ich habe es jetzt hier in Zürich erlebt und das ist natürlich ganz anders als irgendwo, ich weiß auch nicht, außerhalb vom Kanton, ganz im Thurgau hat der Kirchengemeinde nicht 10 Bewerbungen. Wirst du mir wahrscheinlich recht geben. Also das heisst, die Frage von haben wir die Auswahl und haben wir einen gesunden Wettbewerb, den haben wir sowohl bei den Behörden als auch bei den Pfarrstellen. So. Und darum finde ich, kann man das auch da nicht gegeneinander ausspielen.
Es hat jemand kommentiert, und ich habe das nicht zum ersten Mal gehört, das ist ein bisschen eine Lotterie, mit wem das man dann zusammenarbeitet. Also einerseits vielleicht bei den Teamfahrämtern, aber andererseits auch bei den gewählten Behörden. Aber das System müsste doch eigentlich so sein, dass es nicht eine Lotterie ist oder dass es nicht an einzelnen Personen hängt, ob es nachher einen riesen Konflikt gibt.
Genau, also das finde ich zum Beispiel eine Variante oder einen Reformbedarf, wo wir darüber nachdenken müssen. Die Situation ist im Moment einfach so, das sind auch die rechtlichen Grundlagen, die dazu führen. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass man in einer Kirchenpflege wirklich ausgezeichnete, hochkompetente, engagierte Leute hat, ohne Ausbildung, die einfach gewählt sind vom Volk. Und dann gibt es einen Wechsel, nächste Amtstour, gibt es plötzlich an 2-3 Positionen einen Wechsel und dann kann es plötzlich sein, dass das ganze System, Kirchengemeinde, konfrontiert ist mit einer ganz problematischen, mit einem problematischen Führungsverständnis zum Beispiel, das überhaupt nichts mit Kirche zu tun hat. Genauso kann es natürlich sein bei einer Pfarrwahl, dass es hervorragend funktioniert, 10 Jahre lang. Und nachher gibt es eine Pfarrwahl und die Leute und alle Beteiligten schauen zu wenig drauf, was passt da wirklich an oder welche Kompetenzen brauchen wir wirklich? Und dann kann es gerade sofort kippen. Und ich glaube schon, dass wir dort anschauen müssen, weil wenn man die Situation ein bisschen beobachtet, dann kann man schon sagen, dass das einfach ein grosser Energieverlust ist an vielen Orten. Dass viele Leute aussteigen wieder nach kurzer Zeit. Es gibt auch Beispiele bei Kirchenpflegenden, die sagen, das halte ich nicht aus, also ich gehe da gerade wieder. Gibt aber zunehmend auch Pfarrerinnen und Pfarrer, andere Berufsgruppen, wo wir hohe Fluktuation haben. Und wenn wir gerade nachfragen, warum, dann hört man sehr oft die Geschichten, wie sie in dem Artikel eben auch erwähnt sind. Also hört man sehr oft eigentlich Arbeitsbedingungen, wo man wirklich muss sagen, das geht so nicht mehr. Also heutzutage geht es wirklich nicht mehr, dass man zum Beispiel gegängelt wird von einer Kirchenpflegerin, weil sie jeden Besuch, den man als Sozialdiakonin macht, muss mit Namen und Inhalt rapportieren. Nur als kleines Beispiel. Und es geht umgekehrt auch nicht mehr, dass Pfarrerinnen und Pfarrer behaupten, dass sie bei jedem Nagel, der im Kirchengemeindehaus eingeschlagen wird, für ein neues Gestell mitreden müssen.
Aber das ist doch noch nie gegangen. Also gibt es denn da nicht? Also da frage ich mich jetzt, wenn ich das so höre. Also eben so die Kontrolle, so zum tiefsten aber Kontrolle von einer Mitarbeiterin. Das ist ja nicht. Das ist ja auch in jeder Stiftung oder in jedem, also es gibt ja ganz ähnliche Modelle, reformiert ist zum Beispiel auch ein bisschen ähnlich aufbauen mit operativer Führung und einer Trägerschaft, wo Leute drin gewählt sind, journalistische Laien, wenn man so schön sagt. Nein, wo man eben nicht sagt, aber einfach Sachverständige mit unterschiedlichen Profilen. Das ist ja dort auch so und die sollten ja auch nicht bis ins Tiefste aber kontrollieren. Also fehlt dann irgendwie die Aufsicht, wo irgendwie sagt, hey, sorry, oder kann sich die Mitarbeiterin zu wenig wehren? Also müsste man das stärken, dass man kann sagen, sorry, das ist nicht dein Job, sondern meine. Also vielleicht ist das... Also ist das Problem?
Ich glaube, das ist eine Spur. Also wenn ich sage, es braucht eine Reform von diesem System, dann meine ich sicher unter anderem auch das. Also es braucht ein Nachdenken darüber, was für Interventionsmöglichkeiten gibt es, wenn wirklich etwas aus dem Ruder läuft oder wenn irgendwo sich etwas entwickelt, wo zu viel Energieverlust bedeutet.
Was gibt es denn heute für Möglichkeiten?
Es gibt eben sehr wenig. Also, du hast es schon gesagt vorher, Kirchenpflegende zum Beispiel sind unabhängig von dem, ob sie hochkompetent sind, sehr engagiert sind oder nicht, einfach gewählt. Und es gibt keinerlei andere Auswahlmöglichkeiten oder Interventionsmöglichkeiten.
Also das heisst, wenn das jetzt passiert, dass ich als Pfarrerin neu arbeite und eine Kirchenpflegerin tut mich gängeln, wie du vorher gesagt hast, was kann ich denn? Habe ich denn wirklich nichts in der Hand? Außer mit uns ein Gespräch zu suchen.
Es gibt natürlich Möglichkeiten, dann sich an die Bezirkskirchenpflege zu wenden, zum Beispiel, wo eigentlich das Aufsichtsorgan ist auf Bezirksebene. Aber die Bezirkskirchenpflege wiederum hat einfach sehr wenig Einflussmöglichkeiten. Also man kann eine gewählte Person, auch wenn sie hoch dysfunktional ist und ganz vielen Leuten Bauchweh bereitet oder sogar zu Kündigungen führt, kann man praktisch nichts machen.
Einfach für die Dauer von dieser Amtszeit, bis die Person müsste wieder gewählt werden.
Ja, genau.
Ja, das Schlimme ist ja, dass dann meistens ja nicht die Guten gehen. Also,
ja.
Die Guten gehen, also dass nicht die Schlechten gehen. Weil das Problem ist, irgendwie die engagiert sind und etwas konstruktiv bewirken, auch in eurer Kirchenpflege, das sind ja meistens die relativ schnell sagen, mir langt es und ich mag nichts mehr. Also, das ist ja so ein bisschen, aber das ist im normalen Leben, das wollte ich jetzt gerade sagen, der mit der Lotterie ist natürlich im normalen Leben manchmal auch so, dass man in Teams reinkommt, die so zusammengesetzt sind, wie sie zusammengesetzt sind. Und auch dort ist es manchmal nicht so, dass der Richtige zuerst aushängt.
Aber durch die, sagen wir, sehr staatsanaloge Struktur, also Kirchenpflege funktionieren nach dem Wahlgesetz vom Kanton Zürich und sind in dem Sinn, in dem Amt sehr stabil durch das. Da haben wir einfach zusätzliche Schwierigkeiten, um irgendwie etwas zu bewegen. Und das gilt umgekehrt übrigens auch für Pfarrpersonen. Also wenn eine Pfarrperson sich unmöglich aufführt und wirklich, man muss wirklich sagen, es geht so nicht oder es geht an dem Ort nicht. Es gibt auch Beispiele von Pfarrpersonen, die am einen Ort wirklich am falschen Ort sind und am anderen funktioniert es super gut. Aber auch dort ist es so, bis auf zum Kirchenrat gibt es praktisch keine Möglichkeiten, um wirklich zu intervenieren. Oder wirklich erst, wenn es dann also im Bereich geht von Straftaten, dann kann man etwas machen. Aber vorher ist es praktisch unmöglich.
Ich würde es gerne noch ein bisschen umkehren. Felix, du hast gesagt, du hast sehr gute Erfahrungen gemacht in einer Pfarrwahlkommission. Was würdest du denn sagen, was machen die Gremien oder was machen die Teams richtig, wo es gut läuft?
Ja, wie überall. Ich glaube, also etwas ganz Wichtiges ist, dass man sich der Rolle bewusst ist. Also ich glaube, das ist wie so eine Voraussetzung. Also dass einfach klar ist, was ist meine Rolle?
Und Zuständigkeit.
Zuständigkeit, genau. Aber Rolle finde ich irgendwie fast besser, weil Zuständigkeit, das steht auf dem Papier und die kann ich ausreizen, oder? Also da kann ich an Grenzen gehen. Aber das Rollenverständnis ist für mich wichtig, um zu sehen, da hat es noch andere, da hat es einen Vertreter vom Pfarrkonvent drin, in dieser Pfarrwahlkommission, der hat kein Stimmrecht. Und jetzt könnte ich sagen, eben, wenn ich an Zuständigkeit denke, dann denke ich, cool, ich bin mächtiger als er, der hat eigentlich gar nichts zu sagen. Ich höre ihm zu, aber ist mir eigentlich egal. Oder ich überlege, was ist seine Rolle? Seine Rolle ist, die Überlegungen von dem Pfarrteam einzubringen, die Erfahrungen von dem Pfarrteam, ihre internen Abläufe, was passt in das Team hinein, was für eine Person suchen wir, die da reinpasst. Und wenn ich eben über Rollen denke, dann ist mir nachher sogar egal, also dann müssen wir nachher gar nicht abstimmen. Dann können wir, dann kann ich davon profitieren, dass er eben ganz einen anderen Blick hat auf, wie funktioniert sie, was brauchen sie für eine Person, was suchen wir. Das fängt beim Stelleninserat an und hört bei den Bewerbungsgesprächen auf. Und ich glaube, das ist für mich wirklich so ein Schlüssel, dass man so die Rolle klärt und bevor man anfängt zu arbeiten und merke, dass es so all braucht in dem Team. Eben, ich spiele ja gerne Fußball. Da muss nicht jeder Innenverteidiger sein. Und ein anderer ist vielleicht das linke Flügel besser aufgehoben. Einfach, dass man die Rolle findet. Und das finde ich wirklich mega wichtig. Und das wäre für mich, also es ist auch aus eigener jetzt Erfahrung im Job, ist das ja auch so das A und das O eigentlich. Dass ich meine Trägerschaft nicht irgendwie als die wahrnehme, die mir die ganze Zeit reinschnurren, sondern überlege, was ist ihre Rolle, wie kann ich meine Rolle klar machen und merke, dass, oder eben wenn ich mal das Gefühl habe, es wird zu fest reingeschnurrt, wie kann ich erklärbar machen, dass das nicht konstruktiv ist, sondern dass das einfach meine Verantwortung ist und dass sie mich natürlich können und sollen kritisieren, aber in meiner Rolle und mir auch das Vertrauen geben, dass ich meine Rolle ausfülle. Und wenn ich sie nicht so ausfülle, wie sie es gut finden, dann müssen sie halt auswechseln. Dann müssen sie einen Transfer machen. Aber, oder?
Das Rollenverständnis ist, ich weiss, dass aus der Ausbildung ist ja ein grosser Teil. Also man wird immer wieder in diesen paar Jahren, muss man sich überlegen, wer wäre ich als Pfarrperson. Und da gibt es verschiedene Rollen, wo man auch je nach Persönlichkeitsstruktur auch so ein bisschen aussuchen kann. Bin ich eher eine Seelsorgerin oder bin ich eher eine Managerin, jetzt ganz zugespitzt gesagt. Aber das ist im Fall nicht etwas, was aufhört, wenn man nachher ordiniert ist, sondern es sollte eigentlich weitergehen über die gesamte berufliche Zusammenarbeit raus.
Auf jeden Fall. Also Rolle ist das eine. Was habe ich für eine Rolle auch als Pfarrperson? Und dort gibt es natürlich schon auch eine überindividuelle Komponente. Also das verändert sich eben. Mm. Und ich glaube nicht, dass das Rollenverständnis aus den 70er Jahren noch funktioniert. Also ich bin nicht mehr der, der einfach der einzige Experte bin in spirituellen Fragen zum Beispiel. Sondern die Menschen sind mündig oder mündiger vielleicht auch als noch vor 40, 50 Jahren. Von dem her verändert sich das tatsächlich. Und wenn man dort mal auch noch ein bisschen schaut, wie sich überhaupt das Nachdenken über Organisationen entwickelt, dann merkt man plötzlich überraschenderweise, dass das Zuordnungsmodell eigentlich ein hochmodernes Modell ist. Weil es funktioniert eben nicht wie ein KMU zum Beispiel. Also es gibt nicht einfach eine klare Führung, wo einer irgendwie am Schluss kann entscheiden, wenn es zu Problemen gibt, also wenn es Probleme gibt oder wenn man muss irgendeine Intervention oder eine Sanktion vornehmen. Sondern das Zuordnungsmodell ist eigentlich eins, das tatsächlich davon lebt, dass die verschiedenen Rollen, Funktionen, die da rum sind, die miteinander die Gemeinde leitet, dass die miteinander im Austausch sind, dass die aushandeln miteinander. Dass die miteinander reden und schauen, in welche Richtung geht. Und das ist, glaube ich, eine von diesen vielleicht ein bisschen neueren Kompetenzen, die wir jetzt auch in der Pfarrausbildung verstärkt haben. Also die, ich würde jetzt mal sagen, da geht es auch viel um Moderation. Also man muss in der Lage sein, um unterschiedliche Interessen überhaupt mal wahrnehmen, die bei diesen verschiedenen Akteuren in einer Kirchengemeinde rum sind.
Also sich selber auch zurücknehmen, gehöre ich da
auf? Auf jeden Fall. Also moderieren hat auch etwas von assistieren, von anderen Leuten Platz überlassen, vielleicht auch, wenn es notwendig und sinnvoll ist. Nicht immer selber auf der Vorderbühne stehen, sondern auch mal im Hintergrund dafür sorgen, dass Menschen gut im Kontakt sind miteinander. Das sind so, glaube ich, neuere Rollenzuschreibungen, die heutzutage extrem wichtig sind jetzt für die Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auf der anderen Seite auch für Kirchenpflegende, die diese Rolle wollen.
Ja, du hast dich am Anfang ja als Fan vom Zuordnungsmodell geoutet, da haben wir etwas gemeinsam. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen führen schaue, wie ich das Gefühl habe, entwickelt sich die Kirche, dann wird ja, also wenn wir reformiert wollen, bleiben und nicht irgendwie einfach eine Freikirche, wo der Herr Pastor sagt, also jetzt ist es häufig der Herr, manchmal auch der Frau Pastor sagt, der Gemeinde das Profil gibt, das kann man gut finden. Ich bin zu reformiert, um das gut zu finden. Dann ist ja so, dass das, was du jetzt beschrieben hast, eigentlich sehr zukunftsweisend und zukunftsfähig und wird noch viel mehr eine Kompetenz sein. Und ich finde, das finde ich so die grosse Herausforderung, dass zu schaffen, welche Kontrollmechanismen braucht es dann gleich, dass das funktioniert, wenn es eben Schlechtwetter wird. Aber eben, wir haben einerseits einen Pfarrmangel, andererseits Mitgliederschwund. Es wird tendenziell nicht mehr Pfarrstellen, es gibt definitiv nicht mehr Pfarrstellen. Oder? Also das heisst, die Gemeinde muss immer mehr als ein Miteinander von unterschiedlichen Profis und Milizler und funktionieren.
Aus Marketing-Sicht jetzt gesehen, könnte man ja auch sagen, es ist eine Chance, dass es ein Milizsystem ist, weil dann sitzen die Leute, die im Dorf leben, jetzt auf ein Dorf gesprochen, die sitzen bei mir auch in der Behörde und die wissen eigentlich, was die Leute im Dorf interessiert, was sie mögen, was für Formen das zu der Kultur passt, wo ich vielleicht als Pfarrperson von außen reinkomme. Auf der anderen Seite, wenn man eine jüngere Pfarrperson ist, dann war man im Theologiestudium und hat sehr viel mitbekommen über Forschung zur Kirchenentwicklung, was funktioniert heute noch, auch gesellschaftlich gesehen, was sind Megatrends, wo man sich irgendwie daran orientiert. Und dann stelle ich mir vor, dann komme ich in eine Kirchengemeinde, wo man hat es einfach immer ein bisschen so gemacht und man hat das gern, wie es ist. Und hat nachher plötzlich wie gar kein strategisches Mitspracherecht mehr, sondern ist einfach nur mehr operativ. Das ist ja eigentlich ein Clash vorprogrammiert, Thomas.
Also der letzte Satz stimmt nicht ganz. In dem Zuordnungsmodell ist eben schon die Idee, dass das Pfarrteam eben auch strategisch mit Verantwortung übernimmt für die Ausrichtung von einer Kirchengemeinde. Es ist im Kanton Zürich so, dass natürlich dann die Entscheidungen am Schluss dann tatsächlich die Kirchenpflege muss vornehmen. Aber Beteiligung ist auch so vorgeschrieben in der Kirchenordnung. Das heisst, man kann, eine Kirchenpflege kann nicht ohne den Einbezug vom Pfarrteam und vom mitarbeitenden Team strategische Entscheidungen fällen. Also von dem her ist das eben auch das Schöne vom Zuordnungsmodell, dass eigentlich alle am Tisch sitzen. Das ist auch das Schwierige. Also es sind dann sehr unterschiedliche Perspektiven da und die müssen es miteinander aushandeln. Nur so funktioniert es wirklich.
Ja, vielleicht noch als Ergänzung, wie du jetzt beschrieben hast, Evelyn, das wäre quasi auch das Schönwettermodell. Man hat eben so eine bunte Riege aus der Gemeinde, die beteiligt ist. Und zum Beispiel, also, das ist natürlich auch nicht immer so. Also, Kirchenpflege sind ja selten irgendwie der diverseste, das diverseste Abbild von einer bunten Gemeinde, sondern man hat manchmal halt auch ein bisschen den Tunnelblick und kommt dann eher von der Pfarrperson der Blick für die, wo man nicht so in der Kirche trifft, wo aber auch zu dieser Gemeinde gehören. Also ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Das meine ich, habe ich gemeint, mit, das ist der Preis für die Demokratie, dass man ja selten jetzt, ja, weiß nicht, die sogenannten Kirchenfernen, Jüngere, jetzt unbedingt in der Kirchenpflege hat.
Weil man die vielleicht auch gar nicht reicht, um sie anzufragen, oder? Weil man sie vielleicht auch gar nicht kennt.
Ja, oder weil es vielleicht auch nicht so ein Amt ist. Also mit 20 hätte ich mich jetzt auch nicht in die Kirchenpflege gewählen lassen, obwohl ich der Kirche sehr verbunden bin. Aber es ist nicht unbedingt Zeit dafür. Also, und das finde ich auch okay. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt irgendwie die Kirchenpflege müssen anders zusammengesetzt werden. Aber entscheidend ist, dass sie einfach nicht nur den Blick für sich haben, sondern für die Gemeinde. Oder? Das ist.
Und auf der anderen Seite ist mir jetzt vorher auch noch durch den Kopf, dass ja auch die Pfarrpersonen sind häufig die es echt gut finden, wie es die letzten 50 Jahre gelaufen ist. Also, das ist auch nicht unbedingt eine Altersfrage. Ja, wenn wir jetzt in Zukunft würden denken, du hast gesagt, Thomas, es bräuchte Reformen von diesen Strukturen. Was wären so Ansätze?
Ich glaube, wir müssen einfach fluider werden und schneller werden in einer bestimmten Art und Weise. Und das würde für mich schon heissen, dass es auf beiden Seiten vom Zuordnungsmodell, also bei den Mitarbeitenden, die in Kirchengemeinden arbeiten, wie auch bei den Behörden, die das mitverantworten, dass es dort Möglichkeiten gibt, zum schneller auch einzugreifen, wenn etwas wirklich nicht gut funktioniert. Und die klassische Variante, um das umsetzen bei der Pfarrschaft, finde ich persönlich jetzt nicht gut, dass man sie nämlich einfach als Angestellte erklärt und damit so an einem Fire-Hire-System aussetzt und man sie
also
einfach Luzern kann entlassen.
Luzern hat das gemacht eigentlich, oder?
Genau. Mhm. Das finde ich jetzt eine nicht so gute Variante. Ich fände eine bessere Variante oder Spur wäre, wenn die Pfarrpersonen weiterhin bei der Kantonalkirche angestellt bleiben, aber dass es dort einfach mehr Einflussmöglichkeiten gibt, wenn das notwendig ist. Also wenn es wirklich zu einem grossen Energieverlust gibt oder wenn man wirklich merkt, eine Pfarrperson ist am falschen Ort und würde an einem anderen Ort viel besser in Einsatz kommen. Und umgekehrt auch bei den Behörden. Also wenn man dort merkt, dass es nicht gut läuft, dann müsste es irgendeine Möglichkeit geben, einzugreifen. Und das würde schon heissen, dass man vielleicht auch müsste das ganz enge Staatsanaloge anfangen, noch ein bisschen weiter voneinander zu entflechten. Also dass man dort sich neue Formen überlegt, wie man Behörden auf Gemeindeebene ernennt, wie man sie vielleicht auch kann schulen, verbindlich, wie man sie vielleicht auch an einer gewissen Form von Assessment oder Auswahl kann unterziehen und im schlimmsten Fall auch kann schauen, wie man sie wieder kann ersetzen kann, wie beim Fußball. Also wenn der Trainer sagt, jetzt kommt mal ein anderer Sturm aufs Feld, dass man das auch dort könnte machen.
Und der Trainer ist im H50 zu Zürich. Das ist ja, aber ich meine, oder? Das ist ja, jetzt mit dem Modell gefährdet, ist ja schon auch etwas urreformiert, nämlich die Idee, dass Gemeindeaufbau vor Ort passiert, dass Pfarrer in der Gemeinde gewählt und verortet ist. Also dass die Kirche eben von unten aufgebaut ist und nicht von oben runter funktioniert.
Das habe ich jetzt mit dem eigentlich noch nicht gesagt. Das ich habe es mehrmals gesagt.
Als ich bin jetzt reingerätscht, um in der Fußballsprache zu bleiben.
Genau. Ja, und zum Goalschiessen müssen wir schon noch genau überlegen, wo genau die Interventionsmöglichkeit dann würde liegen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ein System hat, wo man schneller auf Gemeindeebene auch kann sagen, jetzt muss man das diskutieren und jetzt muss man irgendwie Neuwahlen machen oder so etwas. Das könnte ja auch sein.
Aber eben gewisse Leute hören ja wahrscheinlich schon gerade Alarmlampen-Zentralismus.
Ja, das meine ich aber überhaupt nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube, tendenziell geht es sowieso wirklich in Richtung regionale Strukturen. Ich denke, weder jetzt die kantonale Geschichte, wo man einfach so top-down denkt, ist wirklich zukunftsfähig und reformiert. Dann glaube ich, die ganz kleine parochiale Struktur ist wirklich zukunftsfähig, sondern ich glaube, wirklich Zukunft hat eine Art eine Organisation auf regionaler Ebene, wo man auch viel stärker nachher an sozialräumlich denken, wo man die Arbeit in der Kirche noch viel mehr kann organisieren, so wie im Sozialraum die Menschen organisiert sind. Und dass man nicht an sich so eng gebunden ist, ständig an die politischen Gemeindegrenzen, wie wir sie im Moment einfach haben.
Ist das jetzt Zukunftsmusik und Utopie oder ist das absehbar, dass das kommt?
Also im Kanton Zürich gibt es natürlich mit dem Projekt Kirchgemeinde Plus schon eine erste Bewegung in diese Richtung. Und es gibt jetzt einzelne Regionen, die sich anfangen regional organisieren. Sicher ein Beispiel ist die Stadt Zürich, wo jetzt einfach eine Gemeinde ist, oder das Säuliamt, wo eine Gemeinde ist. Das sind interessante neue Formen. Es ist noch nicht so, dass es überall schon gut läuft und dass alle schon sagen, wir haben jetzt die Lösung schon. Aber was man kann beobachten an diesen ersten Ort, wo es jetzt in die Richtung geht, dass wirklich interessante Lösungsvarianten entwickelt werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so Zukunftslösungen auch sind, die für andere dann eines Tages auch könnten übernommen werden.
Aber jetzt gerade Zürich, oder wenn man über Wahlen redet, merkt man, dass es eher tendenziell verkompliziert wird. Also ich bin jetzt am Mittwoch im Parlament gsi, dort hat man sich darüber beklagt, dass man die Pfarrpersonen, weil ja Kreis keine Gemeinde dürfen sein, haben wir als Pfarrwahlkommission jetzt die empfohlen und dann tut die Kirchenpflege das bewilligen und das Parlament kann das durchwinken und dann wählt das Volk, oder? Es ist so kompliziert, wie es tönt hat. Und dann beklagt sich nachher im Parlament, das ist ja protokolliert, ist ja öffentlich, darf ich da sagen, gibt es einzelne Stimmen, die sagen, ja, wir haben zu wenig, wir wissen zu wenig von diesen Pfarrpersonen, wir haben nur den CV, wir wollen noch mehr wissen. Und dann frage ich mich auch, also ich meine, man müsste ja der Pfarrwahlkommission vertrauen, dass sie die Auswahl getroffen hat und dann ist sie noch von der Kirchenpflege kontrolliert worden und dann winkt man halt einfach etwas durch, weil es formal ist. Also das ist so ein bisschen, da merke ich schon, dass wir wirklich in einem Lernprozess sind, eben den anderen ein bisschen vertrauen und so. Und was ich noch nachhake, was du gesagt hast, nicht wählen, sondern wer ernennen, da frage ich mich dann schon, ja, wer ernennt denn? Weil ich finde, das Demokratische finde ich auch etwas Reformiertes, das finde ich nicht einfach staatlich. Und das finde ich toll, dass ich an einer Kirchengemeindeversammlung oder Kreisversammlung ist ja gsi, hat es da eine Liste mit Leuten, die für die Pfarrwahlkommission vorgeschlagen sind. Und dann wird beschrieben, was man da muss machen. Und ich sitze einfach dort, höre das zum ersten Mal und kann sagen, hey, mich würde das im Fall auch interessieren. Mhm. Ich stehe auch auf. Mhm. Ihr könnt mich auch wählen, wenn ihr Lust habt. Mhm. So. Und das finde ich etwas Cooles. Mhm. Dass eben dann nicht immer die sich eh schon kennen und man fragt den, weil der ist doch sowieso in dieser Kommission gewesen und ist jetzt zurückgetreten und hat sicher Zeit. Sondern dass einfach jemand spontan aufstehen und sagen, mich würde das interessieren, ich bin der und der, habt ihr Lust? Und sonst, ja, nicht schlimm, oder? Und das geht ja verloren, also das fände ich extrem schade, wenn das verloren geht. Und das ist, und ich glaube auch, die sogenannten wilden Kandidaturen, je nachdem, sind auch bei Kirchenpflege nicht immer die schlechtesten, je nachdem. Das finde ich eigentlich etwas Gutes und Demokratisches und Reformiertes auch.
Mhm. Könnte man denn das nicht auch unter dem Stichwort mehr Fluidität labeln, wo du vorher gesagt hast?
Ja, also ich habe jetzt gerade gedacht, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie es könnte funktionieren, dass man vielleicht auch für verschiedene Aufgaben so ähnliche Wahlprozedere erfindet. Also wie es bei der Pfarrwahlkommission eben ist, dass man kann sagen, wir haben die und die Aufgabe und es ist ein Amt, das geht ein halbes Jahr oder 9 Monate und wir suchen Leute aus der Gemeinde, die da Verantwortung übernehmen und im Idealfall sogar also neben ihrem eigenen Engagement noch gewisse Kompetenz spüren für das Thema.
Und, also, dass ich mich nicht immer gerade muss wählen lassen für die nächsten 4 Jahre und nachher weiss ich, nachher sind sie auf den Knien und sagen, bitte nochmal 4 Jahre.
Genau, so zum Beispiel. So. Genau. Und dann ist es auch wieder vorbei. Also vielleicht gibt es auch, sagen wir, grosse strategische Prozesse in vielen Gemeinden, wo man in so einer Art und Weise an einem gewählten Gremium könnte anvertrauen. Und,
also
und
es wären so Projektgruppen oder so, die dann gewählt sind, statt immer Behörden.
Zum Beispiel, das wäre jetzt so eine Möglichkeit, wie man mehr Fluidität anbringen bei solchen ehrenamtlichen Ämtern.
Sind denn da einfach Prozesse an und für sich vielleicht noch zu wenig fluid, weil ja das alles festgehalten ist in Kirchenordnungen und Kirchenverfassungen, wo man eigentlich gar nicht so viel Spielraum hat?
Ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass wir nach wie vor einfach mit dieser hochstaatsanalogen Struktur, wir kommen aus dieser Geschichte raus, sind wir an gewissen Orten einfach wahnsinnig gebunden, um eigentlich bessere Lösungen zu finden. Und dort glaube ich, wir müssen uns wirklich anfangen, Gedanken machen. Und das ist nicht etwas, was wir das nächste Jahr ändern können. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, jetzt daran rumzustudieren, wie sie 20, 30 Jahre müsste sein, oder, dann können wir jetzt anfangen, die Weichen stellen. Das sind lange, langdauernde, auch sehr demokratische Prozesse, die es braucht, um gewisse Strukturen zu verändern. Und mit den Strukturen kommt immer auch ein Kulturwandel. Also es braucht dann auch noch in den Köpfen sozusagen einen Weg. Ich glaube, es zeichnet sich ein bisschen ab, wenn man mit den Leuten redet, in welche Richtung das gehen könnte. Und ich glaube auch, wir müssen das jetzt wirklich anpacken. Und ohne schon zu wissen, wie es dann genau aussieht, aber ich glaube, wir müssen anfangen, darüber nachzustudieren, wie könnte so eine Kirche aussehen, wenn sie auch noch kleiner wird, das wird sie sein, wenn sie vielleicht weniger Geld überkommt vom Staat, weil sie vielleicht nicht mehr als so relevant eingestuft wird wie heute, das könnte ja sein. Und uns einfach weiter darauf vorbereiten, auf diese Situation, dass wir nachher nicht am Schluss mit Strukturen dastehen, wo alle nur noch leiden und wo ständig Leute wieder aussteigen und die Hände verrühren und sagen, mit dieser Organisation will ich nichts mehr zu tun haben, sondern dass wir eigentlich in Strukturen einkommen, zusammen mit einer Kultur, die wirklich Freude macht und wo, das habe ich ein wichtiges Stichwort gefunden vorher, wo Vertrauen auch so ganz einen wichtigen Stellenwert hat, weil ich glaube, gerade in dem Zusammenspiel von unterschiedlichen Akteuren, von unterschiedlichen Interessen, die in einer Gemeindeleitung eine Art zusammenkommen müssen, dort ist Vertrauen eigentlich das Schlüsselwort. Ohne das geht es überhaupt nicht.
Ja, und wir müssen halt darüber nachdenken und eben, ich finde immer, wir haben so ein riesen Privileg als wahrscheinlich eine von der weltweit reichsten Kirchen, jetzt darüber können nachdenken, eben bevor alles, bevor man gezwungen ist zu handeln. Und ich glaube, das wünsche ich mir einfach so und erhoffe ich mir so, dass man das Privileg erkennt und jetzt über so Sachen nachdenkt und nicht einfach das Gefühl hat, ja, es geht ja noch. Oder?
Genau.
Und das «Nah» ist sowieso ein bisschen blöd, das geht ja noch, ist ein schlechtes Argument. Sondern, dass man wirklich, ja, ich meine, wir sind wirklich, ja, ich kann nur sagen, wir sind wirklich so privilegiert als die Kirche, wo wir sind. Und es wäre schon die Verpflichtung, das Privileg zu nutzen.
Jetzt der, mir scheint, es kristallisiert sich da wie zwei Stränge aus. Das eine ist das Arbeiten am Kirchenmodell, wo jetzt Landeskirchengemeinde ist auch, und die demokratischen Strukturen, und auf der anderen Seite aber auch die Baustelle, sage ich jetzt mal, in der Kirchengemeinde an und für sich. Was sind da für Angebote rum für die Bevölkerung, mit der Bevölkerung? Wie funktioniert da der Transfer? Du bist in der Abteilung Kirchenentwicklung, Thomas. Du beschäftigst dich, weiss ich, mit alternative Kirchenformen zum Beispiel. Da kannst du ja nicht einfach sagen, zu der Kirchengemeinde gehen und sagen, hey, es gibt im Fall noch, man könnte im Fall auch noch eine Hiking Church machen und man könnte ein Coworking machen und so weiter. Die machen ja auch Erfahrungen. Wie passiert da der Austausch in Bezug auf die Zukunft?
Also eine Grunderkenntnis von uns ist, dass Kirchengemeinden nicht gerne lehren von irgendwelchen Forschern oder von der Zentrale oder vom H50 oder vom Blau 10 oder so etwas, sondern am liebsten lehren sie voneinander. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und das probieren wir, indem wir zum Beispiel Reisen anbieten für Kirchengemeinden, also Behörden, Pfarrerinnen, Pfarrer, Jugendarbeiter, Sozialdiakonen in andere Kirchengemeinden, die schon etwas von dem Neuen ausprobieren, die Erfahrungen gesammelt haben, die Erprobungsräume sozusagen zulassen.
Peergroups quasi.
Genau. Also die lehren so voneinander. Und das ist eigentlich das Wirksamste, um Kirchengemeinden so in einen Lernprozess einzubringen. Und das finde ich sowieso etwas, was auch zu dem passt, was wir vorher gesagt haben. Ich glaube, was wir brauchen, ist sozusagen wie ein kollektiver und hoffentlich auch individueller Lernprozess in dieser Organisation. Ich glaube, das ist eigentlich die momentane gigantische Aufgabe, die wir alle haben, um probieren, sozusagen die ganze Organisation in eine Lernhaltung einzubringen. Weil wir merken, wenn wir ehrlich sind und nüchtern anschauen, viel funktioniert einfach nicht mehr. Wir wissen aber nicht, wie es eigentlich besser funktionieren könnte. Mhm. Und das ist der einzige Weg, ist eigentlich in einen Lernprozess einzusteigen und neugierig und offen zu sein für bessere kreative Lösungen.
Ja, und Sachen auch ausprobieren und das Experiment wagen und dann auch, dass kein Zack aus der Krone fällt, wenn man nach zwei Jahren merkt, es hat nicht funktioniert. Machen wir jetzt halt nicht mehr. Und das dann nicht einfach so, weil man Angst hat, das Gesicht zu verlieren, irgendwie das dann trotzdem irgendwie noch weitermacht.
Ja. Ja, genau.
Weil das frustriert alle. Also wenn das ist für den, was macht, frustrierend. Und ja, das bringt einfach nichts. Also ja. Ich finde, das ist ja so, eben eine Lernhaltung wäre für mich auch eine Fehlerkultur. Mhm. Ja, wo man darf Fehler machen, wo man etwas darf wagen und ausprobieren. Und es auch völlig okay ist, wenn es dann halt Error ist nach dem Try.
Ja. Und ich finde, Lernhaltung braucht auch eine gewisse Form von Diversität. Das will ich auch noch darauf hinweisen. Mhm. Wir haben im Moment auch bei den Pfarrpersonen, aber auch bei den Kirchenbehörden manchmal sehr so eine Kultur von, es müssen alle genau gleich machen. Genau. Und auch sogar in Pfarrteams, wenn man die Arbeit aufteilt, dann wird ganz genau darauf geschaut, dass der genau gleich viel Amtswoche hat wie der andere. Oder dass der gleich viele Abdankungen hat zum Beispiel wie der andere. Dabei, es könnte ja sein, dass der eine das besser macht als der andere. Oder vielleicht sogar lieber macht. Und, und dort tun wir auch stark fördern im Moment, dass man wirklich schaut, wo sind die persönlichen Begabungen und Talente von den einzelnen Akteuren, sowohl bei den Mitarbeitenden, Pfarrerinnen, Pfarrer, wie auch bei den Behörden. Und dann eben die Arbeit und die ganze Kirchengemeinde im Idealfall so strukturieren und aufbauen, dass eigentlich die Leute, die da sind, wirklich am besten zum Zug kommen, dass sie aufblühen können. Und wir glauben, das ist auch Burnout-Prävention. Also ja, wenn ich an einem Ort arbeite, wo ich echt mit meiner Leidenschaft und dem, was ich gut kann, also auf die Rechnung komme, dann bleibe ich motivierter.
Ja, und das ist ja in allen Teams so. Also ich meine, im Redaktionsteam sind auch alles Redaktorinnen und Redaktoren. Und trotzdem, also klar, die Leistung muss bei allen stimmen und das ist klar. Aber wo sie die Leistung, in welchem Bereich sie am besten bringen, eben über linken Flügel oder rechten Außenverteidiger, ist einfach, das muss, also in einem Team muss ja so funktionieren. Und eben dann, wenn man anfängt zu zählen, du musst jetzt genau, weil mich das anguckt, musst du von diesen Aufgaben mindestens so viel übernehmen wie ich. Statt dass ich sage, du, das fällt mir leichter, ich kann da ein bisschen mehr übernehmen, aber dann musst du mich da entlasten. Mhm. Also das wäre ja schon inneres Zusammenarbeiten. Und das betrifft ja nicht nur Pfarrteams, sondern es betrifft ja wahrscheinlich die meisten Teams,
Sind wir wieder beim Rollenverständnis, das du vorher angesprochen hast. Und ich möchte auch noch eine Klammerbemerkung machen. Wir haben jetzt vor allem über Pfarrpersonen geredet und Behörden, aber es gibt ja in Kirchen noch ganz viele andere Mitarbeitende, Sozialdiakoninnen, Katechetinnen plus alle praktische Mitarbeit, die passiert. Das Musik. Haben wir jetzt in diesem Gespräch eher ausklammert, auch weil das nicht Thema war vom Artikel, wo wir darüber diskutiert haben. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Den Artikel verlinken wir in den Shownotes, verlinken, den könnt ihr also nachlesen. Und euch, Thomas und Felix, danke vielmals fürs Gespräch.
Danke vielmals, Evelyn, Felix.
Bis nächste Woche.
Genau, und nächste Woche hoffen wir natürlich, dass ihr wieder dabei seid am Stammtisch. Dort wird es dann noch viel mehr Rebeln von Fußballmetaphern.
Noch mehr.
Das ist quasi jetzt.
Das ist cool.
Ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen so eingespurt. Wir reden dort anlässlich von der, wie soll ich sagen, dem unsäglichen Austragungsort Katar von dieser Fußball-WM, reden wir über Fußball und Moral. Wäre schön, wenn ihr dabei seid. Ciao miteinander.